Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
Folge 35.
A little party never killed nobody.
Hi ihr Lieben.
Hallo.
Es war ein kleines Novum. Ich habe den Titel gesagt, nicht Tobi. Hab da gemerkt, ne? Cool. Alles klar bei dir?
Ja, alles klar bei dir.
Ja, alles klar bei dir?
Ja, alles klar bei dir. Na ja, verdammt. Verkackt. Verkackt. Alles klar bei euch.
Alles klar bei euch. Ja, also bei mir ist alles klar. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein bisschen müde. Ich habe die ganze letzte Nacht noch an einem Weihnachtsgeschenk von meinem Vater gesessen. Ich habe ihm vor 2 Jahren versprochen, ein Buch zu schreiben. Und habe jetzt gesagt, jetzt zu Weihnachten ist es endlich fertig. Ist es aber noch nicht. Und ich sitze wie blöder daran, das fertig zu machen. Und es ist nicht so, dass mir Schreiben schwerfällt. Ich habe die komplette Geschichte im Kopf schon fertig. Bloß ich schieb's halt immer auf und dann auf der letzten Woche muss man halt jeden Tag 20 Seiten raushauen, damit das irgendwie noch was wird. Und das ist anstrengend. Also alle Autoren da draußen.
Nico Nims, der Autor.
Kann ich dann auf meine Visitenkarte schreiben, ne? Wer das
Autor.
Autor, ja. Zauberer, Regisseur, Philanthrop und Autor.
Geil. Was haben Sie denn geschrieben? Ein Buch. Ah ja, okay, erzählen Sie mal. Ja, war ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk für meinen Vater.
Aber es ist schon, also es ist eine richtige Geschichte. Das ist eine Episode aus dem Leben meines Vaters, die ich so noch nie, also wo er nicht viel erzählt hat. Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, was in diesem Monat passiert sein könnte in seiner Jugend. Und da war ein Monat in Brüssel und habe mir eine Geschichte ausgedacht, die, wie ich finde, sehr unterhaltsam ist und alles hat von Witz, Absurdität und auch eine kleine Liebesgeschichte am Rande. Das ist eine coole Geschichte, glaube ich.
Ich finde es auch interessant. Ich finde nur, es hört sich so krass an, wenn jemand sagt, ich bin Autor.
Ja, das klingt Autor, so wichtig.
Das hat so richtig, wow.
Ja, ich meine, jeder, der eine wissenschaftliche Bachelorarbeit oder Masterarbeit geschrieben hat, ist ja im Prinzip Autor. Das ist ja 50, 60-seitiges Ding, manchmal sogar noch länger. Das ist,
wobei nicht jede Bachelorarbeit veröffentlicht wird, ne? Bei der Masterarbeit, die wird ja auch veröffentlicht. Aber ich finde, wichtig ist, Autor, die müssen ihre Werke veröffentlichen, damit sie sich wirklich Autoren nennen dürfen. Wenn die nur für sich schreiben, dann kannst du auch Autor sein, aber Veröffentlichung finde ich schon sehr wichtig, besonders im wissenschaftlichen Kontext.
Ja, das variiert ja nochmal, ob es jetzt ein Autor ist, der für eine Fernsehsendung Gags schreibt, das sind ja auch Autoren, oder jemand, der wirklich Bücher schreibt.
Ja, Romane oder halt gar wissenschaftliche Fachbücher.
Aber was ich nur sagen will, es ist krass. Halt wirklich Arbeit, aber es macht auch Spaß. Also das ist eine kreative Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht.
Cool. Kommst du gut durch mit dem, du meintest ja, du musst ja jetzt ungefähr 20 Seiten pro Tag schreiben. Keine Schreibblockaden, keine.
Nee, das zum Glück nicht, aber die Müdigkeit kickt irgendwann rein. Man muss ja auch, der Stil muss gleich bleiben, das heißt, die Wortwahl soll sich irgendwie, das soll aus einem Guss sein, es soll immer spannend und witzig sein, so ein bisschen Witz soll dabei sein. Man will die Plot-Twists, die man hat, nicht zu schnell verraten und die sollen auch nicht zu offensichtlich kommen, so nach dem Motto, ha, ich bin der und der und ich mach das und das. Ach so, weißt du, das muss irgendwie nebenbei kommen und ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich nochmal versuche, dass die Leute das nicht zu schnell erahnen, was jetzt gleich passiert. Dass eine Szene passiert und dann halt es schon etwas überraschend noch ist, dass jetzt gleich ein neues Element der Geschichte hinzugefügt wird, das vielleicht am Anfang mal erwähnt wurde.
Ich habe immer Riesenprobleme damit, in einer Zeit zu bleiben.
War am Anfang mein Problem.
Ich springe andauernd, ja.
Das war am Anfang mein Problem, weil ich mir nicht sicher war, in welcher Zeit ich es schreibe. Aber das ist eine Geschichte aus einem Monat von meinem Vater, als er 19 war. Das heißt, ich schreibe in der Vergangenheit. Und das habe ich aber am Anfang ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen, was die logischste. Es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich mich in so ein Projekt setze. Aber alle da draußen, die mal drüber nachgedacht haben, macht's einfach mal und gebt nicht nach den ersten Seiten auf. Es lohnt sich.
Und für alle die sagen, schreiben, so anstrengend, gibt's da einen tollen Geheimtipp. Und zwar die Diktierfunktion von Google und oder Word. Bin ich neulich auch drüber gestolpert. Du nutzt die, oder? Ein bisschen?
Ich habe sie gestern für die letzten beiden Seiten genutzt, weil ich so müde war. Und irgendwann tun die Sehnen in den Fingern so ein bisschen weh, wenn man so krumm sitzt vorm Computer. Ich habe jetzt auch nicht den bequemsten Stuhl, aber er ist sehr schön. Und deshalb habe ich es benutzt. Aber man muss dann halt die ganzen Seiten, die man diktiert hat, nochmal durchgehen. Weil manchmal macht er kein Komma, sondern schreibt Komma aus oder ausländische Wörter kriegt er nicht so richtig hin und manchmal verhaspelt er sich auch. Aber im Großen und Ganzen kriegt man schon ein gutes Layout von dem, was man da, gerade wenn man sich Notizen, weißt du, Brainstorming macht und dann Notizen macht, dann ist die Diktierfunktion auch praktisch, finde ich.
Ja, es ist ein bisschen langsamer, als wenn man tippt, aber das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie schnell man tippt. Ich persönlich tippe relativ schnell durch 10-Fingersysteme. Aber wenn du nur mit 2 Fingern tippst, ist halt Diktierfunktion ein Traum.
Ich muss gestehen, also ich tippe auch schnell, aber wenn ich eine Geschichte schreibe, die zwar im Kopf fertig ist, die ich mir aber trotzdem ausdenke und die Sätze zurechtlege, tippe ich halt trotzdem nicht ganz so schnell, wie wenn ich es erzählen würde, die Geschichte.
Ja, klar, natürlich.
Und deshalb habe ich das mal ausprobiert, wie das ist mit der Diktierfunktion. Macht Spaß, aber ich glaube, langfristig ist das Tippen doch Ja, ich schreibe auch gerne per Hand. Also wenn ich jetzt kleine Texte schreibe, Liedtexte, Ideen für Nummern auf der Bühne oder so, schreibe ich die alle immer per Hand, bevor ich sie abtippe. Aber ich wollte jetzt nicht bei einem 100-seitigen Buch alles per Hand vorschreiben und dann nochmal abtippen.
Klar. Da gibt es übrigens eine tolle Funktion, wenn man so einen Stylus hat, also irgend so einen Stift, der mit einem Tablet funktioniert oder so einem malbaren Pad-Gedings, dann können, soweit ich weiß, Word und OneNote, zumindest auf dem PC, nicht als App, aber am PC oder bei blablabla, bla bla, die können Handschrift in Text umwandeln. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Es gibt von Moleskine sogar so kleine Bücher mit einem Stift dazu. Moleskine sind ja diese Notizbücher in Leder eingebunden.
Und das wird dann auch
und dann kannst du dir für Mac oder Windows eine Software runterladen, die ist dann dabei, wenn du das kaufst. Und alles, was du in das Buch schreibst, wenn der Stift an ist, wird halt auf dein Dokument auf den Computer übertragen.
Ist cool.
Habe ich auch schon mal für Zaubernummern nachgedacht, aber da das jetzt halt schon so vermarktet wird, ist es, glaube ich, nicht so clever, das einzusetzen.
Ja, stimmt.
Aber trotzdem, auch krasse Empfindung, krasse Erfindung.
Ja, es gibt super krasses Zeug. 2 Dinge fallen mir dazu noch ein. Erst noch zur Erfindung. Es gibt so einen Stift, der hat so einen kleinen Laserscanner. Mit dem kannst du einzelne Zeilen einscannen. Da wirst du zwar ein bisschen blöd, wenn du ein ganzes Buch Zeile für Zeile einscannst. Aber die sollen erstaunlich gut sein. Die haben halt eine richtig krasse Texterkennung. Also die haben ja heutige Scanner und Fotos, Foto-Apps auch. Ich glaube, die von Adobe zum Beispiel kann auch gratis 25 Seiten Text erkennen. Das ist auch ziemlich gut. Aber so einen kleinen Stift dabei zu haben, der dann einfach so deinen Text einscannt, ist, glaube ich, für die Uni ziemlich praktisch.
Ich musste gerade an Michael Sondermeier denken, der uns das mal gezeigt hat im SIG Verlag. Der hat ja einen Buchscanner, das heißt, er scannt Seite für Seite die ganzen Bücher in der Bibliothek ein, um die in PDF-Dokumenten zu digitalisieren. Und was das für ein Riesenaufwand ist. Also natürlich ist es schon geil, dass man da umblättert, scannt. Ich glaube, der scannt von oben, nicht so wie so ein klassischer Scanner, dass man es umdrehen muss. Aber trotzdem, das stelle ich mir ganz schön aufwendig vor.
Da sind ein paar Praktikanten praktisch. Aber ich kam auch, deswegen dachte ich mit dem Stift, dachte ich sofort an Michael und dachte mir, boah, der wird doch bestimmt blöd, wenn er mit dem Stift da jede einzelne Zeile, jedes Buch ist.
Ich habe das, glaube ich, am Anfang unseres Podcasts schon mal erzählt. Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wo ja auch Zauberei und Filmthema war, habe ich mir in der Bibliothek ein paar Bücher ausgesucht und Michael hat mir dabei geholfen. Und meinte, kann ich mir die jetzt auch länger ausleihen? Er meinte, weißt du was, ich scanne die einfach ein. Ich will ja sowieso alle einscannen, dann kriegst du die PDF-Dokumente. Und das ist, ich hatte vorher schon eine sehr hohe Meinung von Michael Sondermeier und die hat sich danach nochmal verstärkt, weil das so eine krasse Aktion von ihm war, dass er gesagt hat, ja, ich scanne die ja sowieso alle ein, dann mache ich deine jetzt zuerst, deine 6-7 Bücher und dann kriegst du die PDF-Dokumente, kannst daran arbeiten.
Also, ja, falls du uns hier hörst, Michael, liebe Grüße.
Du bist der Hammer.
Ist der Hammer.
Ja, was stand in letzter Zeit noch so an?
Eine Sache wollte ich noch kurz einwerfen, die zweite Sache zum Thema Entwicklung. Mir ist neulich was aufgefallen. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, wie so ein Corona-Test abläuft. Da wird dir ein Wattestäbchen durch die Nase bis hinten an Rachen durch, also bis zu Gehirn quasi, also nicht wirklich, aber ziemlich tief durch die Nase rein.
Und schon ist mir schlecht.
Gedrückt. Nicht, dass dir nur schlecht ist und schon ist der Nageltrick für die Tonne.
Ja, stimmt.
Also das verwundert jetzt niemanden mehr, dass das möglich ist, der schon mal einen Corona-Test durchgemacht hat, weil die dir halt einfach das Stäbchen durch denselben Gang schieben, wo du ja den Nagel reinschiebst. Aber das ist jetzt kein Trickverrat, weil das halt einfach öffentlich passiert. Das ist halt in der Tagesschau zu sehen.
Ich muss aber sagen, bei mir funktioniert das nicht. Weil ich eine Staub- und Tierhaarallergie habe und meine Nasennebenhöhlen grundsätzlich angeschwollen sind. Das heißt, dieses Loch ist so klein, sobald da was rankommt, fange ich an zu niesen und höre 20 Minuten nicht mehr auf.
Ja, dann kannst du keinen Corona-Test machen.
Dann sollte ich aufpassen, dass ich keinen Test machen muss.
Ja.
Das wolltest du noch sagen?
Das sollte man eh.
Ja, sowieso. Hm? Wollte ich auch jetzt, meine letzte Überleitung sollte darauf abzielen, dass wir ja gerade unser erstes Online-Live-Tasting hatten aus dem Craft Beer Corner Studio, also Zauberei und Bier Online-Tasting, Bier-Tasting mit Zaubershow. Wie fandst du es denn?
Ja, mir hat Spaß gemacht. Also besonders am Ende hatte ich sehr viel Spaß nach den 4 Bieren.
Ja, du warst gut dabei. Haben die Leute auch in den Kommentaren geschrieben. Tobi ist so witzig, wer da angetrunken ist. Kann ich nur bestätigen. Ich kann es nur mit Gesten beschreiben, aber so eine Mischung.
Mach mal, ich sehe dich ja.
So hui, so leicht ausgedreht und wuschig und ah. Aber du weißt genau, was ich meine, oder?
Ja, genau. So bin ich übrigens auch, wenn ich von der Achterbahn komme. Oder von der Bühne.
Habe ich gerade noch.
Selbe Effekte.
Ich habe gerade mit meinem Mitbewohner eine Pizza gemacht und dann haben wir darüber gesprochen, dass er so ein großer Achterbahn-Fan ist. Und ich habe eine Höhenangst ohnegleichen und ich fahre nicht mit Achterbahn, weil das für mich halt Horror ist. Also ich, selbst wenn ich da rauskomme, bin ich einfach nur glücklich, noch am Leben zu sein und habe keine Euphorie. Und deshalb kann ich nicht so gut mit Achterbahn fahren. Und da haben wir gerade erst drüber gequatscht. Ich war auch noch nie im Phantasialand hier in NRW, was ja für die Leute aus unserem Umland schon so ein Must-Do ist. Bei uns war es der Heidepark.
Absolut. Ja, wobei, da war ich auch schon mal, Phantasialand ist besser.
Ja?
Nicht jetzt, das ist jetzt kein Lokalpatriotismus-Ding. Heidepark ist cool, wirklich cool, sehr gut. Aber, und auch ne, Holzachterbahn, die Geschwindigkeitsachterbahn, alles super. Aber mir persönlich gefällt das Phantasialand besser. Liegt aber vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich mit dem Phantasialand groß geworden bin und auch noch nie im Europapark war, sondern nur im holländischen Volleyballand, was auch ein sehr cooler Park ist an sich.
Also ich hatte im
Legoland.
Im Legoland hatte ich sehr viel Spaß in Dänemark, da war ich 2-3 Mal zwischen.
Legoland, toll.
Aber da stehen die Achterbahnen auch nicht so im Fokus. Ich war auch einmal auf Klassenfahrt, das war so ein Horrortrip. Auf Klassenfahrt waren wir im Hansapark.
Auch cool.
Da ist Folgendes passiert, da ist auch so ein Freefall-Tower. Im Heidepark ist der 75 Meter, auch im Hansapark glaube ich nur 50. Und ja. Da saßen wir dann drin und das Ding hatte irgendwie eine Fehlfunktion und das ist auf 2 Drittel der Strecke haben die dann die Notbremse gezogen und die alle mussten von der Feuerwehr einzeln rausgeholt werden.
Oh Gott.
Weißt du, was es als Entschädigung für unsere Klasse gab? Freikarten für den Hansapark.
Oh, witzig. Witzig.
Das Ding war danach übrigens auch geschlossen.
Echt?
Ja. Und solche Erfahrungen haben es dann bei mir auch nicht besser gemacht, dass man irgendwann sagt, ach, Achterbahn machen doch bestimmt Spaß, ich probier's nochmal.
Ah, das Lustigste, was mir passiert war, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich war mit meinem Bruder im Heidepark und da gab es auch so ein, meiner Schwester, und da gab es auch so ein Freefall-Tower.
Hast du gerade deinen Bruder und deine Schwester verwechselt?
Nein, ich war mit meinem Bruder und meiner Schwester da. Die Schwester war aber zu klein für den Freefall Tower. Das war eine tolle Sache. Wir sind nicht in Urlaub gefahren, die Ferien, aus Gründen. Und dann haben meine Eltern gesagt, komm, Tobi hat ja jetzt den Führerschein gemacht, dann spendieren wir den einfach ein Wochenende im Heidepark. Und dann bin ich mit meinen Geschwistern da hochgefahren, die 4-5 Stunden.
Ich wollte sagen, wie lange fährt Tunnels aus? Sind es knapp 2 Stunden, wo ich aufgewachsen bin. Von hier ist es länger.
Ja, ne? Ja, es waren schon 5-6 als Fahranfänger. Es hat schon echt lang gedauert. Es war schon übel. Total unterschätzt, dass es doch anstrengend war. Ging aber. Also es gibt schlimmere Entfernungen. Und da haben wir dann in diesem Abenteuerhotel gepennt. Das war irgendwie, für Kinder gab es da so eine Ferienaktion. Da hat man dann nur die Unterkünfte bezahlt und die Eintritte in den Park waren gratis quasi. Und meine Geschwister essen gar nicht so viel, die sind mit Pommes und Nudeln glücklich und es gab ein Buffet, ich sag's dir, boah, das war richtig gut. Naja, auf jeden Fall waren wir dann auf dem Freefall Tower, meine Schwester war zu klein, deswegen habe ich die erst nicht erwähnt, die war aber auch mit dabei und zugeguckt und wir saßen auf diesen Dingern, eingeklemmt in diesen Sitzen da, also quasi kurz vor los und dann kommt ja immer noch mal jemand rum und checkt, ob auch alle sicher sind, ob alle Gurte drin sind und so weiter und als der bei uns war, hält er kurz an, checkt die Gurte, guckt zwischen uns, also an den Turm hinter uns Und ist ganz irritiert, geht so einen Schritt zurück und ruft so eine Kollegin, meint sie, hier, Martha, komm mal ran, ist das immer so? Und wir beide waren halt so komplett eingespannt in diese Schaumstoffdinger und konnten nicht sehen, was da war. So, was ist da? Und dann ging's los.
Ja, das würde mich töten, glaube ich, instant.
Ja. Ich glaube, es war nur ein Witz, aber
ein guter, super Witz.
Als so 18-Jähriger, da bist du dann noch so voll, wow, was hier, nein, Hilfe.
Von mir gibt es eine Geschichte als Kind. Ich habe einen Onkel in den USA, den haben wir besucht mit der Familie, das war 2000 in New York. Gibt sogar ein Foto von mir, wie ich heulend auf Mamas Arm auf dem World Trade Center bin. Ich hatte damals schon Höhenangst. Das war, also ein Jahr bevor die Puff und so, ne? Hätte nicht gedacht, dass ich das so verharmlosen kann. Das war egal. Auf jeden Fall gibt es da ja auch so Freizeitparks, so fest installierte Parks. Und da waren wir dann auch an ich weiß nicht genau, wo es war, aber in Nähe, New York, Washington, so die Area, da haben wir uns bewegt. Und ich war halt 6-jähriger Junge oder 5-jährig, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Meine Schwester war 1 oder 2. Und genau, und da sind wir dann dahin. Und da war so eine riesige Schiffsschaukel. Und der habe ich dann zugeschaut und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es Schiffsschaukeln gibt, die sich überschlagen. Und das ist für mich, also ich finde Schiffsschaukeln so schon nicht angenehm. Und als ich das gesehen habe, habe ich Respekt davor gekriegt. Weil es stand nie zur Debatte, dass der kleine 5-jährige Nico damit fährt. Aber dann gab es so ein Kinderabteil in diesem Park. Da gab es so eine Kinderschiffsschaukel. Und meine Eltern, die damals noch nicht wussten, was für ein Schisser ich bin, wenn es um Achterbahn geht und um Höhe.
Ja.
Obwohl sich das schon die Jahre vorher abgezeichnet hat, aber ist eine andere Geschichte. bin ich dann in diese Kinderachterbahn rein und meine Mutter hat mich, also das war wirklich, da passten auf jede Seite so 7 Kinder, so groß war die. Und ich habe mich oben an die Spitze gesetzt, das heißt, ich war auch an dem Punkt, der am höchsten geht. Und
ja, super.
Ich hatte aber in meinem Kopf noch die Vorstellung von dieser Schiffsschaukel, die einen Überschlag macht. Und als kleiner Junge ist auch so eine kleine Schiffsschaukel ganz schön groß. Und ich sitze da drinne. Und das Ding fährt los und instant, in dem Moment, wo das Ding sich langsam anfängt zu bewegen, geht in meinem Kopf das Kino los und ich fange an zu heulen. Das war wirklich so, das Ding fängt an und ich und umso höher es wurde, so lauter wurde ich und ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, weil ich da nicht drin sein wollte. Das hat meine Mutter an diesem Punkt dann auch realisiert und sie hat mir später dann erzählt, so nach einer Minute hat sie der Typ, der das steuert, so angeguckt, so should I stop it? Und Mama so, yeah, please. Und die haben sich so geschämt. Und er hat dann noch erzählt, dass das erste Mal, dass die diese Kinderschiffsschaukel angehalten haben, damit einer da raus kann. Und ich war so glücklich und so sauer auf meine Eltern, als ich dann da raus war. Also, es hat sich bei mir schon früh abgezeichnet, dass Achterbahnen und so nicht unbedingt nichts. Meine Welt sind.
Witzig.
Auch wenn ich das noch kurz hinterher, das erste Mal, bitte. Also wie das mit der Höhenangst, glaube ich, angefangen hat, so zumindest wenn ich zurückdenke, da gibt es eine Geschichte, ich war mit meiner Mutter immer beim Kinderschwimmen in Wolfsburg, wo ich bin in der Nähe von Wolfsburg aufgewachsen, da gibt es das Hallenbad, das ist heute ein Kulturforum, finde ich auch besser als das alte, aber das ist cool, was sie daraus gemacht haben, da waren wir beim Kinderschwimmen und da gibt es ja dann über diese Nichtschwimmerbecken, wo die Eltern stehen können, aber wo an einem Ende die Kinder halt, weil sie klein sind, 3 oder 4 halt untergehen. Also, na, das ist untergehen, aber sie können da nicht stehen, weil das Wasser zu hoch ist. So 1,20 und man ist unter 1,20.
Ja.
Und zum Abschluss, so aus Spaß, durften die Kinder dann nochmal vom Rand springen und die Mütter standen unten und haben die Kinder aufgefangen. Und das heißt, 10 Kinder in einer Reihe, die Mütter unten so am Quatschen, die Kinder springen rein, die Mütter fangen sie auf, die Kinder gehen wieder raus und nochmal und nochmal. Wir hatten ja auch Schwimmflügel an, ne, und sowas.
Ja.
Und alle Kinder sind schon 10-mal gesprungen, nur klein Nico stand am Beckenrand mit schlotternden Beinen und hat sich nicht getraut, reinzuspringen. Und meine Mutter, total genervt, so nach dem Motto, warum muss ich hier den Deppen dabei haben? So hat mir gut zugeredet, komm Nico, spring, ich fang dich auf, dir kann nichts passieren, das macht wirklich Spaß, glaub mir, ich fang dich auf. Und das hat sich ein paar Minuten gezogen und irgendwann sagt so die Nachbarin von meiner Mutter zu ihr, ich glaub, der springt nicht mehr. Und Mama dreht sich so eine Millisekunde zu ihr um. Ich glaube auch nicht. Und in dieser Sekunde bin ich ins Wasser gesprungen. Das heißt, meine Mutter hat mich so eine Millisekunde, bin ich untergegluggert. weil Mama halt gerade kurz zur Seite geschaut hat und hat mich dann auch sofort hochgezogen. Aber dann war das Vertrauen erstmal erschüttert für eine ganz lange Zeit. Ich war richtig sauer auf sie. Und ihr tat das dann auch so leid. Sie so, aber du bist auch so blöd. Warum springst du denn nicht, wenn ich gucke? Und diese Geschichte wird heute noch sehr häufig erzählt und mir vorgehalten. Ich glaube, das war eine der Anfänge, was die Höhenangst angeht.
Muss ich das nächste Mal, erinnere mich bitte daran, muss ich deine Eltern unbedingt drauf ansprechen.
Oh ja, Mama kann
wurde mir noch nicht.
Mama kann die noch besser erzählen als ich. Weil die hat dann auch so dieses, ich bin ja das Opfer. Wenn das Opfer die Geschichte erzählt, ist das immer eher tragisch. Und wenn Mama das erzählt, ist das so witzig. Ja. Heute bin ich ja auch nicht mehr böse.
Auch ganz witzig eigentlich. Wo wir noch bei Kindergeschichten sind, eine Geschichte, die mir ewig vorgehalten wurde, ist, dass ich mal den PC meiner Mutter ausgeschaltet habe, während sie irgendein Spiel gespielt hat. Meine Eltern waren richtige Zocker. Und sie hatte so den Highscore des Jahrtausends auf irgendeinem Spiel. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mama, ich will Aufmerksamkeit. Und dann so, ja, sofort. Zack, Strom aus.
Ja, Kinder können schon Arschlöcher sein.
Ich war nicht dabei, aber es war, glaube ich, hässlich.
Du warst dabei.
Doch, ja, aber nicht bewusst. Ich erinnere mich da null mehr dran.
Ach so, sowas ist das. Ja, ich kenne die Geschichten, von denen ich erzähle, auch nur so in flüchtigen Bildern erinnere ich mich dran, aber mehr, weil mir da so oft von erzählt wurde.
Genau, vermutlich dass man sich das selbst dann vorstellt, wie es ungefähr war. Weil ich sehe halt ganz oft in so Erinnerungen mich selber und das kann ja nicht sein. Also das ist ja Blödsinn.
Ja.
Wie ich mich dann vorm Computer stehen sehe, da draufdrücken, ist halt Bullshit. Ach. Krass, wie sind wir jetzt vom Tasting auf Kindergeschichten gekommen?
Wir wollten
was. Wenn ihr euch einen Eindruck davon machen wollt, wir haben einen Trailer hochgeladen. Nico hat da was Großartiges zusammengeschnitten und der großartige Felix Wohlfahrt hat es vertont, also stimmmäßig. Ton hast du, glaube ich, noch dazu, Musik hast du noch dazu
geschnitten. Musik ist von mir, genau, Ton. Felix hat eine großartige Stimme und hat ein paar Worte dazu gesagt. Das haben wir heute bei Facebook gepostet. Wenn der Podcast rauskommt, wird es auf allen unseren Plattformen geteilt sein. Ein kleiner Trailer, Zusammenschnitt von dem letzten Tasting und Werbung für das nächste am 23. Januar. Die Pakete könnt ihr jetzt kaufen. Bierpakete, wenn ihr alt genug seid, ab 16. Bierpaket 5 Biere und den Link zur Show.
Mit Link für Zaubershow und Tasting, also Verkostung der Biere.
Genau, es sind auch noch ein paar Überraschungen in dem Paket dabei, die ihr vielleicht für die Show, für das Tasting braucht. 23. Januar ist ein Samstagabend, 20 Uhr.
Bekommt ihr in der Quaffbier Corner im Online-Shop.
Genau.
Quaffbier Corner Shop. Ganz wichtig an der Stelle, ihr könnt die euch bestellen, dann kommen die zu euch, müsst ihr leider Versandkosten zahlen. Ihr könnt die auch abholen, wenn ihr nur den Link nehmt und nicht das Tasting. Ich empfehle euch immer, das Tasting mit dem Bierpaket zu nehmen. Aber solltet ihr den Link nehmen wollen, dann werden die Versandkosten erst später abgezogen.
Ja, der Shop wird auch noch mal umgemodelt Anfang des Jahres, aber bisher ist es so, dass du dann Abholung angeben musst, wenn du nur das Tasting nimmst, damit du halt die Versandkosten nicht zahlst. Kriegt man aber relativ easy hin. Also
ja, ist halt ein klassisches Programmierding. Ist halt einfach, das so einzupflegen, weil der restliche Shop so aufgebaut ist. Ist ja total in Ordnung. Also, ne?
Ja.
Muss man nur wissen, dass man da nicht überrascht ist, dass man 6,90 Euro für einen Link an Versandkosten zahlt. Deshalb passiert nicht, keine Sorge.
Aber www.craftbeer-corner-shop.de. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes und werden es auch in nächster Zeit noch öfters auf unseren Kanälen teilen, weil wir natürlich wollen, dass so viele wie möglich zuschauen und sich die Bierpakete holen, weil umso mehr zuschauen, desto mehr Interaktion findet auch mit den Leuten statt und desto cooler wird das für uns alle.
Und es sind halt echt tolle Biere, die man nicht mal eben so bekommt. Also da sind Biere bei, die ihr vermutlich eventuell noch nie getrunken habt. Außer ihr seid richtige Quaffbier-Quacks. Dann könnte es sein, dass da der ein oder andere Doppler dabei ist. Aber das sind jetzt hier keine Standardbiere aus dem Späti oder aus dem Kiosk, je nachdem, wo ihr wohnt.
Jetzt kein Oettinger, nee, das sind richtig wir haben ein schönes Paket zusammengestellt, das auch sehr abwechslungsreich ist. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr dann halt in dem Live-Tasting. Wir trinken die auch, sagen was dazu, ein paar Hintergrundinfos.
Ja. Und um euch das noch ein bisschen schmackhafter zu machen, reden wir noch ein bisschen über das letzte Tasting. Da hat sie mich ja gefragt, wie ich es fand.
Ja.
Ich fand's cool. Es hat mir Spaß gemacht. Es war das erste Live-Erlebnis für mich, das Online-Live-Erlebnis. Also ich habe zwar schon ein, zwei Acts gespielt, die dann später online übertragen wurden, aber so richtig interaktionsmäßig live mit den Leuten reden, kommentieren und für die zaubern, war das erste Mal.
Ist noch mal was anderes.
Und ich bin ist was ganz anderes, aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Es ist null vergleichbar mit einem Auftritt auf einer Bühne. Aber es ist auch cool. Es macht auch echt Spaß.
Und wir haben uns halt, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, es gibt ja verschiedene Varianten, wie man sowas angehen kann. Viele machen Zaubershows und Seminare über Zoom. Das ist für kleinere Gruppen auch gut machbar oder über Skype oder so. Wir haben uns halt überlegt, okay, wir wollen, dass es wie so eine kleine Fernsehsendung ist, wo ihr zuschauen könnt, wo viel passiert, wo man auch verschiedene Kameraeinstellungen hat, dass man nicht immer nur zwei Leute da labern sieht, wo wir eine kleine Bühne aufgebaut haben, zu der wir rüberschalten können genau. Und so. Und das ist ich nenne es mal unser Mini-Fernsehstudio, das wir uns in der zweiten Etage Craft Beer Corner hier in Köln eingerichtet haben, mit denen wir das zusammen machen. Und die machen auch einige Livestreams und so konnten wir das halt gut kombinieren. Und wir stocken jetzt immer weiter auf, wir tasten uns da immer mehr ran. Und am 23. Januar werden wir ein richtig professionelles Setup da stehen haben. Mit mehreren Kameras, mit unserer kleinen Bühne. Und ich freue mich tierisch drauf. Ich glaube, das wird richtig gut.
Oh ja. Wird es. Und je mehr zuschauen, desto mehr. Also beim letzten Mal war es eine schöne Atmosphäre. Ich hätte mir gewünscht, es wäre mit den Leuten live gewesen, um die kennenzulernen und mit denen mehr zu reden.
Dass die vor Ort sind.
Aber so war es halt, ja, das wird halt erstmal nicht passieren. Aber so war es halt auch ein cooler Ersatz, dass man quasi da interagieren kann, ein bisschen schreiben kann, wie man jetzt selbst das Bier empfindet und so weiter.
Ja, Fragen stellen kann, wie, was war unser Lieblingsfach in Hogwarts? Und dann kann man mal unser Harry Potter ein bisschen testen. Nee, aber schaut euch gerne mal den Trailer an und wenn ihr Bock habt, wir würden uns freuen. Ab 16 darf man natürlich Biere kaufen, also ab 16 dürft ihr mitmachen. Holt euch das Bierpaket. Ihr könnt euch auch, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, Biere und so, holt euch ein Paket und teilt euch das zu zweit, das geht auch. Und setzt euch zusammen.
Das ist auch genug Bier. Man kann das definitiv zu zweit, gar sogar vielleicht zu dritt verkosten. Dann ist es halt eher nur ein Probierschluck. Aber das sind ja schon 044er in die Richtung gehend, 033er mindestens. Also das ist schon genug auch für zwei. Und es sind 5 Biere. Man kriegt die alleine locker weg, aber es ist schon geselliger zu zweit, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, mit wem das zusammen.
Und wo wir gerade dabei sind, muss ich noch mal ein bisschen Eigenlob anbringen für uns. Also es gibt ja viele, die so Live-Events geplant haben, im ersten Lockdown, jetzt auch im zweiten Lockdown. Und bei vielen ist es tatsächlich in der Live-Übertragung gescheitert an diversen Stellen. Und ich bin sehr stolz, dass wir es wirklich geschafft haben, dass wir es nicht vorher aufgezeichnet haben, sondern das Ganze live auf YouTube gestreamt haben und auch mit den Live-Kommentaren arbeiten konnten. Das wirklich, ich bin da echt stolz drauf. Deshalb will ich uns jetzt mal loben, was das angeht. Wenn's schon
lächle nur, weil ich klopfe jetzt auf Holz, weil nicht, dass es jetzt am 23. Januar total kaputt geht, weil wir jetzt hier uns so über den Klee gelobt haben, wie toll es jetzt beim letzten Mal war. Beim nächsten Mal ist die Hölle.
Ich kann mir nicht vorstellen, woran scheitern sollte, weil wir haben ja jetzt schon, es wird ja nicht schlechter von Mal zu Mal, sondern eher sammelt man Erfahrungen.
Sag sowas und nicht. Ah. Und dann hat das WLAN in Köln ein Problem und wir, ganz früh, vielleicht sollten wir ein Backup-Video aufnehmen, dass wir freigeben, sollte der Livestream abbrechen, weil wir das jetzt hier gesagt haben. Ich bin nicht abergläubisch, aber helfen soll es ja trotzdem, ne?
Ich habe kurz gedacht, bei dir läuft da hinten eine Putzfrau durch die Wohnung, aber es ist deine Freundin.
Hat sie jetzt nicht gehört.
Ich weiß, deshalb habe ich es auch gesagt, weil ich es nicht hören kann. Dober Gedanke, sorry.
Wie fandst du es denn sonst noch? Du hast jetzt nur mich gefragt, wie ich es fand.
Ich muss gestehen, ich stand, also die Anspannung im Vergleich zu einer Live-Show ist vergleichbar mit so einer Mix-Show, die man selbst geplant hat. Ich habe ja zuletzt diese Halloween-Show organisiert, wo dann 4 Leute dabei waren, unter anderem auch du. Und das war eine große Anspannung, weil wir auch 3 Shows an einem Tag gemacht haben, Corona-bedingt, und das halt so ein einmaliges Ding ist, das nicht lange geprobt ist. Diese Anspannung, die man da hat, im positivsten Sinne, weil das hilft ja auch, dann Sachen professionell durchzuführen, hatte ich auch bei dem Live-Ding und ich war hinterher so erleichtert und so glücklich, dass wir so viel positives Feedback hatten. Es hat richtig Spaß gemacht. Ne?
Ja. Ja, kann man so stehen lassen.
Punkt.
Ich bin auch sehr gespannt, wie es nächstes Mal wird. Wir haben ja ein paar, also es wird ja ein neues Programm, falls jetzt der ein oder andere Hörer, die Hörerin sich denkt, beim letzten Mal habe ich es mitgemacht. Es ist ein neues Programm, es sind neue Biere. Man kann da wieder reinschauen.
Neue Kunststücke, mehr Gags.
Neue Kunststücke. Nichts Aufgewärmtes hier, ne? Alles frisch. Ja. Ich dachte, wir könnten ein paar Kommentare die wir in der Show live bekommen haben, freischalten, also posten quasi. Aber da das ja alles mehr oder weniger anonym funktioniert, glaubt uns das eh keiner.
Ja, wir können ja da sonst was hinschreiben. Also ja, der Link ist auch privat, da man das für das Ganze bezahlt, haben wir das jetzt nicht hinterher öffentlich gestellt, sondern den Trailer geschnitten. Und vielleicht gibt's irgendwann nochmal öffentliche Varianten, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, da haben wir noch nichts geplant.
Ah, das stimmt gar nicht. Da erzählst du gerade Blödsinn, Nico. Wir haben kein Tasting geplant, was öffentlich wird, sondern wir haben einen Live-Podcast geplant.
Ja, wir überlegen jetzt, wo das ganze Studio steht. Guter Punkt, Tobi. Ja, ich habe ein bisschen Blödsinn erzählt. Es ist kein Online-Tasting geplant, aber unser Podcast hier, das hier ist gerade die vorletzte Folge dieses Jahr, die wir gerade aufzeichnen. Little Party Never Killed Nobody. Übrigens,
dazu kommen wir gleich noch.
Der Song des Jahres 2020.
Aber musst du am Ende eigentlich einschneiden, aber das gibt, glaube ich, GEMA-Probleme, ne?
Wir haben uns überlegt, am 29. Januar, das ist der Dienstag nach Weihnachten und vor Silvester, dass wir da, wo alle im Fresskoma sind und wieder vielleicht zu Hause eintrudeln, wenn sie bei den Familien waren, ganz Corona-konform, dass wir da nochmal live gehen und den Podcast halt live streamen auf Facebook und YouTube. Und halt ein bisschen labern, vielleicht ein, zwei Tricks einbinden. Wir haben auch ein paar Leute angefragt, aber ich will noch nicht zu viel anteasern, weil wir noch nicht wissen, was genau stattfindet.
Und wir können es auch nicht hundertprozentig versprechen. Momentan ist ja alles immer so ein bisschen, weil klar, zwei Haushalte geht irgendwie mit Abstand und allem. Aber wer weiß, wie das jetzt über Weihnachten sich entwickelt. Ich bin da optimistisch, aber
warte, Tobi, du bist jetzt gerade weg.
Nicht böse, wenn.
Warte kurz, das Internet hakt gerade. Ich weiß nicht, ob es bei dir oder bei mir ist. Ich schau mal rein. Oh, das bin ich.
Sekunde. Ach so.
Ich wechsle hier einmal das WLAN. Ja, jetzt müsste es stabiler sein. Du warst kurz weg. Wiederhol nochmal, was du gerade gesagt hast.
Jetzt wieder?
Ja, wiederhol nochmal, was du gerade gesagt hast.
Hallo, schlechte Verbindung. Ich habe gesagt, seid uns nicht böse, wenn wir es jetzt vielleicht doch nicht schaffen, weil wir planen es, aber man kann ja gerade nie so richtig wissen, was alles genau stattfinden kann, wird, soll. Also, weil wir sind ja dann nur zu zweit, wir laden ja niemanden wirklich ein, deswegen sind wir da optimistisch und planen das, aber wir wollen das voraussichtlich in Düsseldorf machen, im Studio.
Nee, in Köln.
Oder erzähl ich gerade Blödsinn? In Köln, entschuldige, wir wollen es in Köln machen, im Craft Beer Corner Studio.
Genau.
Nur, wer weiß, was bis dann alles passiert. Seid uns nicht böse, wenn es dann doch nicht passiert. Aber wir planen, wir haben fest vor, am 29. vielleicht online zu gehen.
Das hast du schön formuliert. Guckt einfach auf unsere sozialen Netzwerken, da wird es dann angekündigt. Aber ja. Gerade sind wir sehr motiviert und noch spricht nichts dagegen, dass wir es machen.
Ja, da bin ich aber auch, ich habe gerade mit Leuten telefoniert, mit Freunden.
Du hast mit Leuten telefoniert, das mache ich ja selten. Ich telefoniere selten mit Leuten, aber
nein, erzähl mal. Das war auch unfreiwillig. Ich hab wen angerufen und wurde auf den Lautsprecher geschaltet. Und ich weiß gar nicht, wie ich da drüber denken soll, weil da saßen dann Freunde zusammen und haben gerade, also ein guter Freund hat Geburtstag, dem wollte ich gratulieren. Und dann habe ich mehrere Stimmen gehört und war ein bisschen irritiert. Und die haben halt dann eine Runde gespielt zusammen, was ja prinzipiell eigentlich eine nette Sache ist. Aber da wusste ich gar nicht, was ich von halten soll. Da war ich ein bisschen irritiert in der Situation, sehr überfordert in dem Moment.
Na, ich kann das nachvollziehen, weil wenn man selbst sich auch sehr einschränkt, du hast ja erzählt, du gehst jetzt 10 Tage in Quarantäne, bevor du Weihnachten zu deiner Familie gehst.
Ich bin schon 5 jetzt.
Ja, aber ich meine, vor Weihnachten insgesamt 10 Tage, dass halt auch deine Großeltern dabei sein können und du kein Risikofaktor bist, weil du weißt, okay, hier keine Symptome, ich habe mich zurückgezogen und hatte mit keinem Kontakt. Was ja total lobenswert ist, sollte jeder machen. Und ich verstehe schon, dass es einen dann so ein bisschen aufreibt, wenn man dann mit jemandem telefoniert und hört, oh, die sitzen da gerade zu 5 und fahren auch alle dann Weihnachten zu ihrer Familie. Und das ist dann schon ärgerlich. Meine erste Reaktion, als du es mir vorhin gesagt hast, war so, ja, aber wir regen uns ständig immer über alle auf. Aber umso mehr ich drüber nachdenke, kann ich auch verstehen, dass es dich ärgert.
Ja, vor allem. Ja, also ich will das ja auch niemanden nehmen, weil ich total nachvollziehen kann, dass es gerade voll die harte Zeit ist. Aber das sind alles Leute, die in einem normalen Beschäftigungsverhältnis Geld verdienen. Unter anderem Zahnarzt, Baustoffhandel, Sicherheitsanlagen und so weiter. Also Leute, die halt bodenständige, anständige Jobs haben und da Geld verdienen, die sehen halt nicht, was sie da eigentlich anderen Leuten aufbürden. Wenn die jetzt Party machen und jetzt krank werden, dann ist das eine Belastung für das Gesundheitssystem, unfair gegenüber Leuten, die dann jetzt eventuell nicht beatmet werden können, weil das ja auch gerade ziemlich krass ist an den Kapazitäten der Krankenhäuser und die ganze Kunstszene, der Einzelhandel, die Restaurants und so weiter und so weiter und so weiter, die sind ja die, die das wirklich ausbaden, dass die da in Ruhe Munchkin spielen können.
Ja, viel, was auch im ersten Lockdown kritisiert wurde, wo die Zahlen ja bei weitem nicht so hoch waren wie jetzt gerade Anfang des Jahres, dass viele Krankenhäuser ja noch leere Betten hatten dann auf irgendwelchen Dorfkrankenhäusern und so. Und das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe vorhin mit meiner Nachbarin telefoniert, die hat sich jetzt auch in Quarantäne begeben, damit sie mit ihrer Mutter feiern kann. Und die hat auch erzählt, dass sie jetzt mit mehreren Leuten schon gesprochen hat und gar nicht mehr so viele Beatmungsgeräte auch auf den kleineren Krankenhäusern zur Verfügung stehen und immer mehr Ärzte und Helfer sich infizieren und dann ausfallen. Das heißt, die Situation ist nochmal deutlich zugespitzter als Anfang des Jahres und das ist halt Fakt. Und da kann man sagen, nee, stimmt nicht, aber dann hat man halt Unrecht, wenn man das sagt. So, das ist
auch total nicht. Das Gefährliche dabei. Anfang März hatten wir Angst, wir wussten nicht, was soll, was passiert, es war neu. Und diese Angst, die man da hatte, dieses Ungewisse, das hat einen zur Disziplin angeregt oder gar gezwungen. Diese Angst ist jetzt weg, dieser Faktor fällt weg, die Leute sind es gewöhnt und leid. Was ich verstehen kann, ich kann es voll nachvollziehen.
Leid bin ich auch. Strapazierend. Das ist ja ein anderer Punkt, ich bin es auch leid, es nervt mich, das ist ein völlig anderer Punkt. Trotzdem bin ich in der Lage, rational über solche Sachen nachzudenken.
Genau, und da wollte ich sagen, durch diese fehlende Angst wird man jetzt leichtsinnig, wenn nicht gar dumm, teilweise. Ja.
Also dann haben wir halt sowas Großes wie Weihnachten vor uns. Wir werden es überleben, hoffentlich, die meisten. Jetzt habe ich Schluck auf, wir haben ein Bier aufgemacht, das heißt der Zauberer ein Bier, ich trinke heute einen Kölsch.
Ah, bist du, ich bin beim Wein, wir waren heute in der Ahr, im Ahrtal wandern und haben dann eine Flasche Weißwein mitgenommen.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast dir eine Kamera zugelegt und ein paar schöne Fotos gemacht, das sah cool aus.
Ja, wir brauchen ja ein bisschen, wir brauchen ja noch für unser, ich dachte, ich begebe mich jetzt mal auch selbst ans Fotografieren und Filmen und dann haben wir noch mal einen Winkel mehr für unser Tasting.
Ja.
Und da habe ich mal ein paar Fotos gemacht.
Ja, coole Aktion auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Also ich bin, jeder technische Aspekt, ich bin ja so ein kleiner Technik-Nerd, was das Filmen und so angeht und jeder technische Aspekt, der dann dazukommt bei so einer Live-Geschichte, der freut mich einfach. Das macht mich mehr aufgeregt und das macht das Ganze einfach noch mal cooler, weil man wieder mehr Möglichkeiten hat. Das ist echt schön.
Ist eigentlich echt schade, dass du dich gar nicht so richtig ausleben kannst, weil du ja auch noch zaubern und kommentieren und Bier tasten willst. Ne?
Das ist das große Problem nervig, an der Geschichte. Ne? Das hat mein Kumpel Paco auch mal gesagt, der auch sehr guter Hobbyfotograf ist. Und er meinte, wenn er selbst, und ist Hobbyfotograf und Zauberer, wenn er selbst von sich Fotos braucht bei einer Show oder so, du kannst halt leider nicht gleichzeitig auf der Bühne stehen und selbst von dir Fotos machen, so wie du es haben möchtest. Du musst dich dann auf andere verlassen. Und das ist
Du hast super Fotos auf der Kamera.
Das ist eine
aber die von dir.
Ja.
Die große Diskussion.
Große Diskrepanz, wollte ich nur sagen. Dieses, dass man gleichzeitig ja gerne präsentieren möchte und sich darstellen möchte auf eine gewisse Art und Weise mit dem, was man sich erarbeitet, aber gleichzeitig auch halt die Liebe zu der Technik hat und zu der Umsetzung und dass man da einen Weg finden muss, das gut zu machen. Bisher läuft es ganz okay, aber es schränkt einen ein bisschen ein, das stimmt schon.
Ja.
Weil du halt nicht nur gleichzeitig stimmt. über das nachdenkst, was du sagst und machst, sondern auch, wie kommt das am Ende bei den Leuten an? Und das ist halt noch ein Aspekt mehr, der ein sehr großes Feld ist. Ja.
Ja.
Kleine Geschichte noch am Rande. Ich war gerade noch mal im Rewe und habe mir, wie gesagt, das Kölsch geholt und mich jetzt für die nächsten Tage eingedeckt, bevor ich zur Familie fahre. Und vor meinem Rewe stehen ganz viele Banner, sind aufgehängt, großer Weihnachtsbaumverkauf. Und vorm Rewe ist dann so eine kleine Ecke, da standen 6 Weihnachtsbäume. Da musste ich irgendwie ein bisschen lachen. Großer Weihnachtsbaumverkauf. Bist du noch da?
Ja, es hing nur gerade nach, deswegen kam das später.
Okay, gut, gut. Ja, Internet 2020. Witzig. Ja, fand ich also
apropos, nur eine Kleinigkeit, ja. Ist sehr witzig. Wir haben uns einen kleinen Weihnachtsbaum zugelegt heute. Ein Mini-Weihnachtsbaum im Topf. Ich hatte die Idee, dass wir den jetzt mitwachsen lassen, dass er jedes Jahr größer wird. Und irgendwann, wenn man dann alt ist, hat man dann einen richtigen Weihnachtsbaum in einer großen Wohnung.
Ich bin ja auf so einem Gutshof aufgewachsen, mitten in Niedersachsen, ein bisschen abseits. So ein Hof, wo wohnen 15 Leute, der gehört der Tante von meinem Vater. Und zu Weihnachten wird in der Mitte von dem Hof, quasi wenn man auf den Hof zufährt, das ist so ein Kilometer, da sieht man schon das Tor und mittig wird dann ein riesiger Weihnachtsbaum aufgestellt, der mit Lichterketten behängt wird. Der sieht jedes Jahr wunderschön aus Und ich habe mich mal gefragt, wie die jetzt, ich bin jetzt 27, wie die seit 27 Jahren und wahrscheinlich noch länger jedes Jahr so einen riesen Baum im Wald finden, den da fällen, dann da hinbringen. Das ist ja schon, eigentlich müsste man einfach nur einen großen Baum da pflanzen und den dann pflegen und hegen. Das wäre ja eigentlich die bessere Variante.
Nee. Stimmt, wär's, aber dann hast du halt das ganze Jahr einen Weihnachtsbaum da stehen, aber das würde mich auch gar nicht stören.
Dann hängt man zu Ostern halt Eier dran.
Dann
ist ein Osterbaum.
Stimmt, wobei hier im Rheinland, glaube ich, gibt es ja den Brauch, dass eine Tanne, wenn du anstatt eines Maibaums, der normalerweise eine, der Maibaum ist eigentlich, komm, hilf mir mal, Larissa, was ist der Maibaum eigentlich nochmal? Das ist eine, ach, das ist peinlich.
Dam, 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 dam. Dum, dum,
dum, dum. Was? Da, 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 Birke, dank. Da, da, oh, das hat lang gedauert. Bist du wieder da? Wir haben's. Normalerweise ist der Maibaum ja eine Birke. Ah, endlich. Und ich glaube, dass es den Brauch gibt, dass wenn du eine Tanne gestellt bekommst, dass das dann Schande, Unglück und Abneigung oder Hass symbolisieren soll.
Ja, ich bin nicht.
Der Maibaum stellen ist ja ein Brauch, wo du einen Maibaum ans Fenster stellst für deine zu verehrenden, deine Liebschaft.
Das ist ein Brauch, den habe ich erst hier im Rheinland kennengelernt. Das kannte ich von zu Hause gar nicht.
Das ist ja ein Ding. Wir stellen zwei Bäume im Jahr.
In Berlin kennt das auch keiner.
Ist ja auch eigentlich vernünftig. Also man kennt es eigentlich eher so, dass ein Maibaum im Ort gestellt wird, ja, wo es dann auch Maifest und Tanz im Mai gibt. Hier ist es so, dass man quasi jedem, den man liebt, einen Maibaum stellt. Also meistens eigentlich nur einer Person, aber. Und ich glaube, dass der Brauch ist, dass
wenn es eine Tanne ist, dann ist
es
halt,
dass ein Pechbaum ist. Deswegen kannst du den halt nicht bis Mai stehen lassen.
Wenn du so ein richtiger Stecher bist, der richtig viele, viele Mädels oder umgekehrt so ein Mädel bist, das richtig viele Typen am Laufen hat, dann wird der 1. Mai teuer, weil du sehr viele Bäume kaufen musst.
Hier ist dein Wald. Wir sind aber, als wir aus der A rauskamen, an einem Weihnachtsbaumverkauf, wo du Bäume fällen oder fällen lassen kannst, vorbeigefahren. Und die hatten halt ganz kleine, dann welche, die ich als normal groß beschreiben würde. Und dann einen etwas abseits gelegenen Bereich, wo riesige Tannen standen. Hm. Und ich glaube, dass die Nachfrage an riesigen Tannen ein bisschen geringer ist. Deswegen ist das ein anderes Geschäftsmodell. Da pflanzt du nicht so viel nach.
Bei uns in der Küche steht auch jedes Jahr zu Weihnachten eine recht schöne große Tanne. Wir haben eine große Küche. Und das ist meiner Mutter auch immer sehr wichtig. Die hatte sehr viel Spaß dran. Inzwischen hilft meine Schwester das immer dekorieren. Papa holt die vorher. Und da gibt es dann auch immer viele Diskussionen, wenn die nicht ganz so gerade ist oder wenn die Spitze ein Stück zu hoch ist und man die kürzen muss. Und dann passt der. Mama hat so einen schönen Vogel, der oben immer draufgesetzt wird und sowas. Viele Diskussionen, aber es, so doof es klingt und so sehr ich auch manche Traditionen nicht mag und ich bin ja überhaupt nicht gläubig oder sowas, aber es hat eine gewisse Gemütlichkeit, wenn die Küche weihnachtlich dekoriert ist, man die Geschenke unter den Baum legt, lecker zusammen isst, die einfach mit der Familie, wir sind dieses Jahr zu viert, meine Eltern, meine Schwester und ich, also ganz kleine Runde, auch bewusst so gewählt, aber wir essen dann zusammen, hinterher wird gespielt, man packt die Geschenke aus, man quatscht. Und ist auch komplett weg von Handys oder Computern. Man sitzt dann da zusammen.
Eure Weihnachtsfarben?
Ganz unterschiedlich. Mama ist sehr auf Karo-Muster zu Weihnachten. Also rot-weiße Karo-Muster mag sie gerne. Und wir haben ihr über die letzten Jahre so auch ein schönes Tellerservice geschenkt. Immer mal so 6 Teller, 6 Tassen über die letzten Jahre, weil das ja auch recht teuer ist, wenn man sowas Schönes sich raussucht, handbemalt. Und da ist so ein roter Hirsch drauf und so eine rote Umrandung. Die werden dann zu Weihnachten immer ausgepackt. Und Mama hat auch immer die passenden Servietten. Meine Mutter hat allgemein sehr guten Geschmack, was so optische Sachen angeht. Muss ich ihr mal lassen. Sie schafft es, vieles sehr gemütlich zu gestalten und sehr angenehm zu machen. Ja. Du warst auch schon mal bei uns. Also ist es gemütlich, oder?
Nö.
Arschloch.
Nein, ich war noch nie bei euch.
Ja, du warst schon mal bei meinen Eltern?
Doch, bei euch ist es sehr gemütlich. Bei euch ist es aber auch sehr, das ist jetzt nichts Negatives, aber sehr. Das trifft es vielleicht.
Ja, meine Mutter ist nicht nur gut im Dekorieren, die hat auch einen Putzfimmel. Aber genug von meiner Mutter.
Für mich ist halt, ich kenne halt Gemütlichkeit nur im Kontext mit sehr unordentlich. Und mit unordentlich meine ich eher quasi durcheinander. Mit durcheinander meine ich, es liegt Zeug rum, meistens Erinnerungsstücke oder Bilder oder sowas. Und das merkt man bei euch nur punktuiert. also akzentuiert quasi. Also es gibt Erinnerungsstücke, aber die sind dann auch sehr fein ausgewählt und da gibt es auch keine Möglichkeit, die zu verändern.
Sie werden verändert, aber es gibt halt nur eine Person, die das verändern darf im Hause. Das ist meine Mutter. Aber ich finde es trotzdem, aber es hat auch viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Das verstehe ich schon.
Ja. Ist ja hier bei jedem anders. Ist ja bei jedem anders. Da habe ich auch mit sehr vielen Leuten schon drüber geredet. Weihnachten hat halt auch unterschiedliche Bräuche, unterschiedliche Farben. Und da sind auch sehr viele Leute sehr indiskutabel, was das angeht. Also wenn ich sage, ja, für uns sind die einzig wahren Weihnachtsfarben Rot und Gold, dann ist das für uns so, weil unser Baum immer Rot und Gold war. Bei anderen Leuten ist der halt immer blau und silber.
Also der Weihnachtsbaum ändert sich viel. Oder. Silber ist oft dabei oder Gold. Also meine Mutter hat jedes Jahr auch so ein bisschen anderen Stil. Die kauft sich dann auch, Mama hat den Trick, sie kauft sich nach Weihnachten immer Dekorationen, die sie schön findet, weil die dann 70% günstiger ist fürs nächste Jahr halt. Und hat auf dem Dach wohl mehrere Weihnachtsboxen, wo sie dann variieren kann. Und mal ist Lametta am Baum, mal ist sind halt...
Früher war mehr Lametta.
Ja, ja. Als wir Kinder waren, war noch der selbstgebastelte Weihnachtsschmuck an den Bäumen. Jetzt hat mein Bruder Kinder gekriegt und die kleinen basteln Sachen, die kommen dann an den Baum. Also es wächst und wandelt sich.
Wir haben nur eine Kiste und da ist immer dasselbe Zeug drin. Also hängen auch die Dinge, die wir als Kinder gebastelt haben, immer noch am Baum.
Aber es hat auch was, so ein bisschen Tradition. Das hat ja auch was von Gemütlichkeit. Hast du denn alle Geschenke zusammen oder schenkst du überhaupt jedem was?
Ach ja, naja, so schön ich Weihnachten noch finde und so doof ich viele Bräuche finde, finde ich, der Weihnachtsbaum ist auch eine schöne Sache, aber das mit dem Schenken geht mir ein bisschen auf den Keks. Also ich mache gerne Geschenke und ich bekomme auch sehr, sehr gerne Geschenke, aber ich bin schon seit mehreren Jahren auf diesem Trip, dass ich nur des Schenkens wegen Geschenke suche, die dann eh nicht gefallen, weil mein Geschmack ganz anders ist als die zu beschenkenden Leute. Und irgendwie kriege ich immer sehr tolle Geschenke, weil die Leute meinen Geschmack sehr gut treffen. Ich bin aber sehr unfähig, deren Geschmack irgendwie wirklich zu treffen, habe ich das Gefühl.
Ich muss dich kurz in Schutz nehmen. Du hast mir die letzten beiden Jahre oder die letzten drei Jahre Sachen zum Geburtstag geschenkt, die auf den Punkt waren. Das waren immer nur Kleinigkeiten. Danke. Aber ich bin so einer, ich sag den Leuten immer, ihr müsst mir nichts schenken. Wenn ihr eine witzige Idee habt oder was, wo ihr glaubt, das passt zu mir, schenkt es mir gerne, aber ich bin auch nicht böse, wenn mir Leute nichts schenken.
Und das gilt ja bei Weihnachten leider nicht. Ich finde die Einstellung ja lobenswert und großartig, aber bei Weihnachten gibt es kein, ich schenke dir vielleicht was. Du bekommst ein Geschenk, also musst du leider, das hat Sheldon Cooper in der Big Bang Theory Folge sehr gut auf die Punkte
getroffen. Da gibt es eine gute Folge.
Großartig. Es ist einfach ein gesellschaftlicher Zwang leider. Also nein, es wäre mir auch niemand böse, wenn ich nicht verschenken würde, wenn ich nichts finde. Aber ich würde mich schlecht fühlen. Ich würde mich selbst schlecht fühlen.
Was hältst
du? Stell mal vor, du gehst zu Wichteln und bringst kein Geschenk mit. Ist ja unangenehm.
Ja, ich finde, da stehe ich eher auf Schrottwichteln, wo man dann auswürfelt und erst noch nicht weiß, was da in der Verpackung ist und dann halt mit ganz viel Blödsinn, der dann meist auch beim Gastgeber stehen bleibt, außer es ist was Cooles dabei. Aber ist das macht super. Spaß, ja.
Das wäre auch, glaube ich, mehr mein Modell. Schrottwichteln aus Dingen, die man schon hat oder die man halt cool fände. Aber jetzt, ich bin dann am Montag noch durch ein paar Geschäfte gehetzt in der Früh.
Ich Dienstagabend, kurz bevor wieder alles zugemacht wurde.
Ja, und jetzt habe ich herausgefunden, dass super viele Geschäfte gar nicht geschlossen haben. Auch echt Banane. Viele Geschäfte haben auch so Modelle, dass sie sagen, hey, schreib mir eine WhatsApp und dann kriegen wir das hin, nach dem Motto. Wir haben zwar nicht offen, aber viele haben auch so Tresore quasi vor ihren Läden. Da kriegst du dann einen PIN und dann kannst du es dir rausnehmen, wenn du es bezahlt hast oder sowas in die Richtung. Also gibt es tolle Konzepte. Man muss es nicht online bestellen, aber ich bin da, ich habe jetzt für alle was gefunden, aber
ich habe fast alles
fertig. Ich habe jetzt zum Stricken begonnen.
Ich arbeite halt noch an diesem Buch. Aber sonst habe ich alles zusammen.
Was hältst du? Weil selbstgemachte Dinge sind halt auch toll.
Da kann ich mal kurze Geschichte erzählen. Ich habe einer meiner besten Freunde, Luca, der ja Lukito, der hier auch schon ein paar Mal Musik gemacht hat bei uns im Podcast, großartiger Mensch. Mhm. Und ich habe ein Hobby von ihm entdeckt, das mir nicht bewusst war. Und Luca ist sehr fasziniert von, der geht gerne spazieren, was ich auch verstehen kann, was ich auch gerne mache. Und wenn er dann schöne Federn findet im Stadtwald hier in Köln oder einen schönen Ast oder schöne Blätter, sammelt er die und nimmt das mit nach Hause und ja. hat so Boxen, wo er die sortiert ja. und sammelt und presst und dann hat er jetzt...
Desinfiziert vielleicht?
Andere Geschichte. Auf jeden Fall, das war eine neue Seite von ihm, die ich gar nicht kannte, obwohl ich ihn seit Ewigkeiten kenne. Und dann hat er so Mandalas gebastelt und Bilder zusammengestellt mit den Sachen. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du jetzt damit? Ja, die meisten verschenke ich jetzt, glaube ich, zu Weihnachten. Und dann musste ich so lachen, weil ich mir denke, ich habe als Kind auch selbstgemalte Bilder verschenkt. Aber wenn ich damit jetzt ankomme, werde ich von meinen Eltern so fertig gemacht.
Ja, genau. Ja, in meiner Familie waren auch die selbstgemachten Dinge immer zweitrangig. Wir haben uns alle mal gefreut, wenn es was Selbstgemachtes gibt. Und die Einzige, die was Selbstgemachtes verschenkt, ist meine Mutter. Jedes Jahr Wollsocken hier. Ja, jedes Jahr Wollsocken.
Ey, voll cool.
Oder noch viel besser. Voll
cool.
Ist auch super. Wollpantoffeln. Deswegen, das ist so, das sind die Dinge, die man selbst gemacht bekommt. Gestrickte Sachen. Und ist auch super. Aber sonst wurde immer alles gekauft. Und das ist so ein bisschen schade.
Ich kann übrigens noch einen draufsetzen. Ich habe letztens mit meinem Kumpel Heiko geskypt. Der wohnt in Berlin und kommt da auch aus der Gegend. Und guter Freund von mir, Schauspieler, guter Musiker. Und der hat jetzt, zu Weihnachten hat er, weil die aus der ehemaligen DDR kommen, hat er ganz viele alte DDR-Süßigkeiten zusammengekauft für seine Eltern und so. Und noch was, und er hat einen Gesellschaftsspiel gekauft. Ja. Und ich so, cool, und das ist dann ein Geschenk, das schenkst du dann allen, das bleibt dann bei deinen Eltern. Und er so, nee, das nehme ich nur mit, das können wir spielen. Und das ist dann aber meins, das nehme ich wieder mit zurück. Und das, also dieses Konzept, er schenkt sich selber was, teilt das mit denen für diesen Abend und nimmt es wieder mit zurück.
Auch witzig. Finde ich
ein krasses Konzept. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man dieses Jahr als Schauspieler nicht so viel verdienen konnte wie die letzten Jahre. Das hat damit auch zu tun.
Natürlich.
Aber das setzt auf Lukas Geschichte nochmal einen drauf, weil Lukas schenkt wenigstens was, was die behalten können. Heiko kauft sich selber was. Spielt dann mit denen, aber nimmt es dann wieder mit. Wahrscheinlich auch die Süßigkeiten, die übrig bleiben.
Essen die noch? Nee, ah ja, okay.
Wollt ihr noch? Ja. Nee, dann packe ich das mal ein. Ja.
Ich habe auch früher nie die Leute verstanden, die sich kurz vor Weihnachten noch irgendein Zeug gekauft haben, weil das ja immer dann so Geschenke-Killen ist. Aber wenn man erwachsener wird und ein bisschen Geld zur Verfügung hat oder das auch gerne will oder braucht, dann als Kind hat man ja dann einfach gewartet. Dann hat man sich das im Oktober gewünscht und Gutes.
Ja.
Aber als Erwachsener denkst du dir, komm, ich brauche das jetzt oder ich will das, je nachdem, was es ist, und dann kaufst du dir das einfach.
Wie zum Beispiel eine Kamera, also, ne?
Das wäre eigentlich ein super Weihnachtsgeschenk, so von der Idee her. Vielleicht ein bisschen teuer, aber ich könnte mir von meinen Eltern keine Kamera wünschen, weil ich selbst ja gar nicht wusste, welche ich wollte. Und wenn, würden meine Eltern, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, mir das gebraucht zu kaufen, außer ich würde denen explizit sagen, hier, diese gebrauchte Kamera.
Ja.
Und das ist einfach unnötig kompliziert und auch ein Stress für die, weil, mein Gott, die war jetzt gar nicht so teuer. Da bin ich heute hin, hab die geholt, fertig.
Was muss ich denn da meine Eltern dahin schicken? Kontaktlos, ne? Das muss man nochmal dazu sagen.
Mit Box und Unboxing.
Ja.
Nee, die wirklich so. Er hat die Box rausgestellt, ist zurück. Ich bin hin, hab geguckt. Hab das Geld rein, bin zurück. Er hat das Geld genommen.
Ja, aber das ist doch gut. Wenn man sich schon zurückzieht vor Weihnachten, dann muss man schön bei solchen Sachen auch drauf achten.
Ja.
Jetzt habe ich Schluck auf von einem halben Bier.
Oh, das tut mir leid. Das wird aber jetzt nervig für euch, Freunde.
Und wir haben, bevor wir uns hier verquatschen, weil wir haben schon wieder so lange aufgenommen, wir wollten heute eigentlich eine kurze Folge machen. Übrigens, eine Idee habe ich noch. Was hältst du davon, wenn wir am 29. den Livestream machen, wenn wir uns gegenseitig eine Kleinigkeit schenken?
Oh, aber es muss Schrottwichtel sein.
Es muss eine Voraussetzung, es muss irgendwas im weitesten Sinne Witziges sein. Preis muss nichts Teures sein. Ne?
Ich wollte gerade sagen, aber ich wär schwer dagegen, also es darf nur unter besonderen Umständen gekauft werden. Es muss was sein, was sich bauen lässt oder gebraucht ist. Da darf nicht viel Geld fließen und es darf, weil meine große Angst an Geschenken ist immer, dass sie dann nach Müll produzieren. Erst die Verpackung, dann das Objekt. Und dann ist es ein Objekt, was man sich zwar eventuell gewünscht hat, aber.
Ja, du hast gerade kurz wieder gestockt, aber jetzt, man hört alles, was du gesagt hast. Alles gut.
Ich habe so Angst davor, dass halt Geschenke auf dem Müll landen. Das ist halt richtig, richtig überflüssig. Das ist noch schlimmer als Essen, das auf dem Müll landet.
Ja, wir können kreativ sein. Es muss wirklich. Es kann 0 Euro kosten, einfach nur irgendein witziger Gag, irgendeine Kleinigkeit. Aber das wär schön, eine schöne Kategorie. Auch nochmal schön, sich gegenseitig so, da macht man sich Gedanken über den anderen. Das finde ich irgendwie nett.
Okay, habe ich aufgeschrieben.
Und wir wollten noch eine Kategorie wiederbeleben. Kartengriffe. Oh, das muss ich auch noch mal sagen. Aber so viel vergessen. Tom Merten, der liebe, großartige, wundervolle Tom Merten, hat uns nach der letzten Folge, wo ich ein bisschen patzig gesagt habe, ey, ihr schreibt keine Kommentare, ihr habt so wenig Feedback gegeben, hat uns ein langes Feedback gegeben, eine wundervolle Nachricht geschickt. Tom, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich. Wir haben dich sehr lieb.
Und vielen Dank. Vielen Dank für deine Nachricht.
Nach unseren Diskussionen in der letzten Folge, wo es auch wieder viel um Corona und so ging, wo ich mich ein bisschen in Rage geredet habe und du irgendwann meintest, wenn du dir das später anhörst, wirst du merken, dass das gar nicht so viel Sinn ergibt, was du sagst. Und Tom schickte dann eine Sprachnachricht und meinte, ich bin auf deiner Seite. Ich habe Tobi nicht ganz nachvollziehen können, aber was du gesagt hast, das verstehe ich immer. Also Tom, damit kriegst du mich rum mit sowas.
Du sagst es jetzt so, aber ich habe das ja nicht ohne, also ihr könnt ja gerne, wenn euch das auch aufgefallen ist, ich habe das anders in Erinnerung. Ich dachte, du sagst etwas, wo du gar nicht hinterstehst, dass du gar nicht so meinst. Also, dass du etwas sagst, wo ich mir denke, boah, das hättest du aber vor ein paar Wochen noch anders gesehen oder gesagt. Ja. Vielleicht habe ich es entweder falsch verstanden, durchaus möglich, oder ich habe dich einfach falsch eingeschätzt in der Situation oder einfach sehe es selbst falsch. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich muss es nochmal nachgucken. Aber es war irgendwas, wo ich dachte, das kann man doch gar nicht finden. Aber vielleicht ist es euch ja aufgefallen. Vielleicht findet ihr die Stelle, die ich meine oder meint. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe sie anscheinend überhört.
Okay, was ich jetzt machen wollte, weil da müssen wir jetzt auch nicht nochmal in die Diskussion reingehen, hört gerne nochmal rein. Aber Tom, vielen Dank für die Nachricht. Das hat mir das Herz erwärmt. Und du hast uns beiden viel Lob gegeben für das, was wir hier machen. Das tut immer gut. Wir wollen eine Kategorie aufleben, die bisher immer nur Gäste oder Tobi durchgeführt haben. Und Tobi meinte, warum nicht mal du? Und vielleicht kannst du diesmal das Intro machen und ich führe es dann aus. Kriegen wir das hin?
Ja.
Okay. Ich bin soweit bereit. Ich habe das Objekt der Begierde in meiner Hand und weiß auch schon, was ich machen will.
Okay, dann Kartengriffe mit Nico Nims.
Ich habe jetzt extra was ausgewählt, was vielleicht auch erratbar wäre, weil dein letztes war wirklich schwer. Tom hat sich Mühe gegeben, war leider falsch. Tom, es war falsch, sorry.
Aber war ein guter Tipp und war ein guter Guess. Auf Deutsch, hast du gut geraten, Tom. War eine interessante Idee, hatte ich überlegt zu machen, war es aber leider nicht.
Und ich würde jetzt sagen, wer das errät, wenn es jetzt nicht 100 Leute sind, also wenn einer von euch das errät und uns schreibt, schalten wir euch kurz für ein paar Minuten in unserer Live-Sendung dazu via Skype, dann könnt ihr gerne mal kurz mit uns quatschen und taucht dann auch hier in unserem Live-Podcast auf. Was hältst du davon, Tobi?
Finde ich eine gute Idee. Ich bin echt gespannt, ob man drauf kommt. Ist ein Griff, den wir tatsächlich noch nicht hatten. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das irgendwas wird, was wir schon mal hatten, weil wir hatten ja schon echt viele.
Ja.
Aber das hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Und zumindest nicht so. Und ihr müsst auch mal nachdenken, jeder, der mich kennt und weiß, wie viel ich mit Karten arbeite, mit Karten zaubere, was Nico vielleicht beherrscht, das könnte man auch noch in die Überlegung einfließen lassen. Aber wer es errät, ihr seid herzlich willkommen, dann in der nächsten Folge in dem Live-Podcast zu Gast zu sein.
Cool.
Und ich glaube,
die nächste Podcast-Zeit geht für all unsere Gäste drauf, die jetzt erraten es aufgrund eines komischen Zufalls alle.
1000 Leute, genau, erraten den Griff richtig.
Ah. So, dann
würde ich sagen, die Folge gefiel mir bisher. Das war gute Themenvielfalt. Nochmal kurz zum Titel. A Little Party Never Killed Nobody. Ich bin auf den alten Song gestoßen, die Version von Fergie in einem Elektro-Remix und dachte, dieser Titel bekommt in dem Jahr 2020 nochmal eine ganz neue Ebene. Deshalb fand ich das schön, das jetzt nochmal zum Ende des Jahres als Podcast-Titel in den Raum zu werfen.
Ja, als du es mir gesagt hast, dachte ich auch, ja, passt sehr gut. Das ist eigentlich ganz neue Bedeutung für diesen Song.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal. Liebe Grüße von meiner Seite. Tobi, hast du noch was?
Ja, ich habe noch ein Zitat von Andy Warhol. Warhol, ich habe entsprechend falsch aus. Der Andy Künstler. Warhol, ja. Und zwar steht hier: Kreativität ist der Spaß, den man als Arbeit verkaufen kann. Finde ich eigentlich ganz cool.
Das Zitat des Tages für alle darstellenden Künstler. Bleibt gesund, übertreibt es Weihnachten nicht.
Frohe Weihnachten.
Wir hören uns bald. Guten Rutsch. Vielleicht seht ihr uns sogar bald. Bis dann. Ciao.